Ja, hallo zusammen. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge Tauri Talk. Ich bin die Carina und mit mir, wie immer, hoffentlich, der Uwe in der Anleitung. Uwe, bist du da?
Hi. Ja, ich bin noch da. Hab Super. Mich nicht verloren während dem Intro.
Ja, ein Träumchen. Und wir sind auch heute nicht alleine, richtig?
Nee, wir haben noch eine Gästin hier bei uns. Die Leute, die meinen anderen Podcast hören, kennen sie sogar schon. Hallo Stefanie.
Hallo.
Ja, auch von mir. Hallo Stefanie. Schön, dass wir uns kennenlernen.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, damit habt ihr, oder hört ihr es, das ist unser erster Gast. Und wenn auch ihr dabei sein wollt, dann...
Oh, welche Ehre.
Ja. Ja, wenn auch ihr dabei sein wollt, dann schreibt uns einfach. Wir sind immer sehr offen für Freunde. Und du bist auch nicht alleine, höre ich gerade. Du hast da im Hintergrund auch noch jemanden mitgebracht.
Ja, ich habe dieses mitgebracht.
Ja.
Sie lebt.
Sie lebt. Ja.
Hört man sie? Sie ist auf meinem Schoß und
Also schnurrt. Ich höre das Schnurren. Ich weiß nicht, ob Uwe das Schnurren hört.
Nee, bei mir kommt das gar nicht vor.
Mikrofon Richtung Katze halten.
Kein guter Podcast ohne Podcast-Katze.
Genau. Ja.
Jetzt haben es alle gehört. Hallo Isa.
Jetzt ist sie auch weg.
Ja, heute sprechen wir über... Über wen sprechen wir denn? Über unser Weltraumäffchen, oder?
Ja, genau. Ja,
Dr. Daniel Jackson.
Genau. Den man nicht tot bekommt.
Ja.
Wir hatten es ja in unserer Folge über Sam schon mal angeteasert, als wir drüber gesprochen haben, wie oft sie gestorben ist, dass das ja allen aus SG-1 mehrfach passiert und Daniel da auf jeden Fall die Rangliste anführt.
So fast, ja. Tiag war, glaube ich, der am meisten stirbt. Aber das machen wir dann, wenn Tiag dran ist. Genau.
Das müssen wir vergleichen nochmal.
Ja. Da machen wir dann eine Sonderfolge mit und vergleichen die Tode mit allen SG-1-Mitgliedern. Oh, schreib mal auf, das ist eine gute Idee für eine Sonderfolge.
Ist notiert. Tod oder nicht tot im Stargate-Universe? Ja.
Das ist hier die Frage.
Genau.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sterben sie noch heute.
Ich bin sicher, das ging mal anders.
Kehren wieder zurück und steigen wieder auf.
Ja, genau. Okay, ja, gut. Ja, Dr. Daniel Jackson, gespielt von Michael Shanks. Im Film werden alle wissen, wird er von James Spader gespielt. Daniel Jackson hatte seinen ersten Auftritt natürlich in der ersten Folge, nämlich das Tor zum Universum. Einen letzten Auftritt hat er irgendwann in Universe, einmal, ich glaube, einen ganz kurzen Auftritt. Dann wissen wir alle, dass Daniel ein Mensch ist, der auch zu den Tauri gehört. Bürger der Vereinigten Staaten. Er ist, können wir auch mal eben ein bisschen näher erläutern, 1,63 groß, soll 86 Kilo wiegen, Haarfarbe ist braun und die Augenfarbe ist blau. Geboren wurde Daniel am 8. Juli.
Warte. Du hast seit 1,63 notiert, hattest du 1,83.
Oh gut, das
hat sie gesagt. Bevor irgendjemand jetzt sagt, wir würden über seine Größe hier lügen.
Aber sie hatte 1,83 gesagt. Also
dann habe ich mich verhört, dann schneide das gerne raus.
Das ist jetzt, hier wird nichts geschnitten. Keine Ahnung, was ich gesagt habe, ganz ehrlich.
Dann ignoriert mich einfach, red nur weiter.
Wo war ich? Er wurde genau am 8. Juli 1965 in New York geboren, ist insgesamt 7-mal gestorben, davon 2-mal aufgestiegen, wieder abgestiegen natürlich und den Rest wurde er auf die ein oder andere Weise wiederbelebt. Daniel ist leider verwitwet.
Too soon.
Genau. Er wohnt in Colorado Springs und seine Hausnummer ist die 4075. Für diejenigen, die gut aufgepasst haben, werden alle jetzt sitzen und nicken. Und alle anderen denken sich, was? Ja.
Er ist ja auch während der Show einmal umgezogen.
Genau. Nur da habe ich leider keine Hausnummer. Wenn jemand die Hausnummer hat, kann er sie gerne mitteilen. Wir erfahren in der Serie von mehreren Familienangehörigen. Wir lernen seine Eltern kennen, Melbourne Jackson und Claire Jackson, die beide leider verstorben sind, als Daniel 8 Jahre alt war.
In der Folge Virtueller Albtraum.
Danke.
Staffel 2, Folge 4. Das war meine erste Folge, in der ich bei Uwes Podcast mitmachen durfte, als Gast.
Yay! Dann lernen wir auch noch seinen Großvater kennen, Nicolas Bellet.
Für die Folge Der Kristallschädel.
Ja.
Ich sehe schon, das läuft hier genauso, wie ich mir das gedacht habe. Ich mache mir jetzt mal was zu essen. Viel Spaß euch.
Gut. Uwe, du kommst dann, wenn wir das Outro machen, dann kommst du, ne? Sagst du Bescheid?
Ja, wenn ihr die ganzen Hardfacts durch habt und nur noch gedumm gelabert wird, da komme ich, da ist meine Kompetenz.
Wunderbar. Dann hat Daniel eine Ehefrau, die Sherry. Die lernen wir auch direkt in der ersten Folge kennen. Er hat daraus resultiert auch leider einen Stiefsohn, kann man sagen, der Shifu. Und er hat eine Ex-Freundin, wie eigentlich noch relativ viele andere Ex-Freundinnen, aber die eine, die halt etwas mehr thematisiert wird, die Sarah Gardner. Viele werden sie auch als Osiris.
Die dann Isis Bruder wird.
Genau, ich wollte gerade sagen, viele werden sie auch als Osiris kennen. Ja, was gibt es noch zu Daniel sagen? Er ist kein Militärmitglied, was aber im Prinzip egal ist, denn in SG-1 wird er wie ein offizieller Offizier behandelt. Alle Unteroffiziere nennen ihn auch Sir. Außerdem hat er in Nemesis Teil 2 eine recht große Rolle und hat die Entscheidung über den Torpedo, der dann ein russisches das Schiff zerstören soll. Mein Gott, da war's.
Aber es ist doch ein U-Boot.
U-Boot war doch richtig.
War das das U-Boot? Dann war es das U-Boot, ja.
Siehst du? Ja.
Dann war es das U-Boot. Es war das U-Boot.
Ich sag mal so, Major Davis weiß ganz genau, dass er ohne ihn arbeitslos wäre. Dann lässt man ihn zwischendurch auch mal Dinge entscheiden.
Das stimmt allerdings, ja. Er ist Doktor der Archäologie, Doktor der Anthropologie und Doktor der Physiologie? Mein Gott. Und er spricht ungefähr 23 Sprachen. Darunter.
Manche davon sogar irdische.
Ja, genau. Ich lese jetzt nicht alle vor. Also man sagt, ne, ja. Englisch, Deutsch, Ägyptisch, Lateinisch, aber auch Gurult, Ebidonisch. Ich denke, das ist eine schöne Auswahl. Wer natürlich alle Sprachen sehen möchte, sind es 23? Müsste ich mal eben lesen. 2, 4, 6, 8, 10. Nee, sind gar nicht alle aufgelistet im Stargate-Wiki.
Mm-mm.
Schade, sonst hätte ich jetzt gesagt, schaut mal im Stargate-Wiki, aber dem ist nicht so.
Effektiv ist er halt auch ein wandelnder Universaltranslator. Im Film und in den ersten paar Folgen haben sie das ja noch versucht, ein bisschen realistisch zu halten. Im Film vor allem hat er ja wirklich die Worte einzeln gelernt und hat sich dann Dinge zusammengereimt. Und dann haben sie erklärt, dass er plötzlich andere Vokabeln kennt durch, ach so, das ist ja quasi altägyptisch mit Lautverschiebung. Später ist es so, dass er sich mit irgendeinem Alien unterhält. Der Alien sagt 5 Worte und der Alien, ah super, jetzt kann ich dir fließende Sätze in deiner Sprache. Ist ja völlig, völlig egal. Da sind sie dann so ein bisschen weg davon gegangen, dass das Sprachenlernen mühselig sein könnte. Nicht für Daniel.
Nee, nicht ganz. Aber da hatte ja Michael Shanks Probleme. Das kommen wir schon mal direkt in das Trivia rein. Dass er halt gemerkt hat, dass sein Text einfach viel zu lang ist und er viel zu langsam redet und die Hälfte einfach weggeschnitten worden ist. Also musste er schneller reden. Damit er auch sein ganzer Text, den er zu sagen hatte, auch gesagt wird und gehört wird. Was gibt es noch zu Daniel zu sagen? Man sollte, wenn man Daniel kennt, natürlich seine Allergien nicht vergessen, die er hat. Zudem hat er Blutgruppe AB negativ und eine Sehkraft von -3 Dioptrien. Das ist schon...
Ja, blind wie ein Fisch.
Genau.
Also wenn du ihn ohne Brille und Taschentücher irgendwo auf einem fremden Planeten im Wald aussetzt, kann er nichts sehen, nichts riechen, nichts schmecken. Ist schon ein bisschen ausgeliefert.
Ja.
Ja, aber die Allergien erledigen sich ja im Laufe der Folgen. Je weiter wird es nicht mehr erwähnt.
Er liegt ja das ein oder andere Mal in so einem Sarkophag. Augenlicht wird wohl offensichtlich von den Dingern...
Du kannst mich bitten, einen Radiosender zu wählen oder Musik von einer anderen...
Ja, danke.
Das dachte ich mir.
Bitte, Alexa.
Ich Alexa, ich habe keine Alexa.
Okay, dann nicht.
War das Siri? Hört es sich so an.
Mhm. Ah, Siri, ja, toll.
Okay. Er lag ja das ein oder andere Mal in so einem Sarkophag drin und die Dinger, die scheinen ja augendicht, also Sehfehler nicht zu korrigieren, aber die Allergien haben sie offensichtlich beseitigt mit der Zeit.
Ja, wobei Janet irgendwann sagt, er kriegt Antihistamine, genauso wie sie selber. Wahrscheinlich kriegt er die weiterhin und es wird einfach nur dann ignoriert, indem sie es ihm nicht sagen. Oder?
Boah, das ist aber irgendwie in der ersten Staffel, in der fünften Folge oder so. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob er nachher noch an Allergien gelitten hat oder ob sie das da schon weggelassen haben. Ich kann mich jetzt eigentlich hauptsächlich an den Film und an den Serienpilotfilm erinnern, wo das ein Riesenthema war.
Und später in der Serie Die Seuche, wo das halt
als der Planet in der helle und die dunkle Seite.
Genau, da meinte ich. Da spielt es eine große Rolle.
Ja, genau.
Und ist es dann so, dass er wirklich ab dann keine Allergiesymptome mehr zeigt? Und das haben sie dann da Handwavy mit Antihistaminika erklärt?
Ja, nur wenn es nochmal plotrelevant war, dass Daniel irgendwie niesen muss oder sowas. Genau. Ansonsten zeigen sie es eigentlich danach. Ja, ich glaube, es wäre zu nervig gewesen. Es war ja etabliert, dass er gegebenenfalls Allergien hat, wenn es drauf ankommt.
Also aus persönlicher Erfahrung kann ich auf jeden Fall sagen, diese Antihistaminika wirken nicht perfekt. Sie irritieren das Problem, dass er trotzdem zwischendurch niesen muss, wenn er im Gebüsch sitzt, kann ich auf jeden Fall bestätigen. So gut sind die Dinger halt leider doch nicht.
Ja, super, wenn sie in Deckung gehen müssen und er dann halt gerade niesen muss, weil sie in einem Strauch außerirdische Pflanzen sitzen, die halt genau das die Allergie hervorruft, die Heuschnupfen bei ihm hervorruft.
Ja, das haben sie leider nie gezeigt. Das wäre ja lustig, ne? Wenn sie gerade in Deckung gehen müssen vor den Jafar und still sein müssen und er dann da erstmal niesen muss.
Was? Ja.
Da sitzt jemand im Busch.
Ist doch was im Busch. Ne?
Wir nehmen dich nicht mehr mit.
Ja. Daniel, du bleibst zu Hause.
Ich habe meine Karriere bei der Air Force beenden müssen. Wieso? Weil du keinen Dienstrang hast? Nee, wegen der scheiß Nieserei.
Ja, wenn einer merkt aus dem Team, dass er anfangen muss zu niesen, kriegt er so eine Nasenklammer aufgesetzt.
Er kann ja trotzdem im Stargate Center. Und dann sitzt er halt eben neben Siler oder neben...
Er ist sein eigener Forschungsassistent.
Daniel ist schlau genug, dass er sich niemals neben Siler setzen würde. Da explodiert andauernd viel zu viel. Aber wie so oft ja etabliert haben, ihm immer wieder erwähnt haben, er ist zu wertvoll, um ihn die ganze Zeit im Center versauern zu lassen.
Und deswegen geht er mit auf Reisen und lässt sich andauernd umbringen. Ja, ist okay.
Ja, klar.
Vielleicht ist es sein Hobby.
Das ist ein sehr interessantes Hobby.
Er kann auf jeden Fall immer was erzählen.
Das stimmt.
Nein,
das
darf er ja nicht. Bei der nächsten Linie.
Ich habe schon mal darüber nachgedacht, über ihre Abenteuer in der Armee zu erzählen, zu schreiben.
Ich bin jetzt beim Militär. Ich müsste euch leider alle umlegen. Ja,
ja, vor allem die Tagebücher, die er schreibt, weil Daniel schreibt um Tagebücher, Missionstagebücher und dann jedes Mal da reinschreiben. Ich habe, dann und dann habe ich genossen. Dann und dann wurde ich erschossen. Dann und dann. Ah, das kommt auch bestimmt sehr gut. Kann man bestimmt verfilmen. Ja, weiter geht's in unserem doch so schönen Skript. Wir sind natürlich wieder komplett an vorbeigelaufen.
Skript.
Danke. Ich gebe mir jede Mühe und dann kriege ich noch. Gut.
Nein, ich will gar nicht über dein Skript lästern. Ich liebe dieses Skript. Ich habe gerade eben dort gelesen und mich köstlich amüsiert. Bei Flugberechtigung hast du stehen, kann ein Goa'uld-Mutterschiff fliegen. Also, das kann finde ich beeindruckend. Ich finde es schön, dass du das Berechtigung nennst.
Ich habe es einmal drin gelassen vom letzten Mal.
Es geht nicht ums Skills.
Jacob gerade hat ihm die Berechtigung erteilt, genau. Der darf das fliegen.
Ja. I have a permission.
Danny, setz dich dahin und flieg. Fertig. Das ist die Berechtigung.
Ja.
Die haben ja nicht mal einen Pilotensitz. Es mangelt in der Brücke von diesen Mutterschiffen an Sitzmöglichkeiten, finde ich.
Ach, nicht nur Mutterschiffen, die hat Tax doch auch. Schleudersitz gibt's doch da auch nicht.
Ja, ich lasse dich gerne mal weiter durch.
Und du darfst auch gerne. Also ich hätte jetzt mit dem Waffentraining weitergemacht, wenn du da gerne weiterreden möchtest.
Ja, das kann ich gerne machen.
Dann
genau,
mach
du hattest. Daniel durfte oder sollte eigentlich schon im Pilotfilm eine Waffe tragen, eine MP5, aber Michael Shanks hat das abgelehnt, weil er am Anfang noch sehr als pazifistischer Charakter konzipiert war und der Schauspieler das auch eigentlich so wollte. Er ist der Wissenschaftler, der hier dabei ist, und um Waffen zu tragen, haben sie andere Leute. Das ist aber später, hat sich das halt gewandelt. Ich glaube, in der Zwischenzeit, ab Staffel 7 sollte er Teil der Action mehr sein, hat Robert Cooper ihn dann gebeten. Und in der Zwischenzeit war es dann halt so, dass er mit Zed Nikitil oder auch mal mit einer Pistole geschossen hat, aber meistens so aus der Notsituation raus. So richtig in die Action rein, das kam erst gegen Ende der Serie, könnte man fast sagen. Mhm. Und auch ein Stück weit quasi nach seinem Wiederkehren vorne dran. Also nachdem er mal eine Staffel weg war und dann wieder da war, da hat sich ja sowieso einiges an seinem Charakter auch gedreht.
Wie war das? Er hält ein Messer hoch. Wozu benutzt man das nochmal?
Ja, genau.
Genau, er ist dann auch derjenige, der dann diese Konfliktsituation mit dem Hallo, wir sind von der Erde, wir wollen euch nur kennenlernen, löst und dann so in die Situation reingeht.
Ja.
Und der kommt halt auch sehr pazifistisch rüber, dadurch, dass er der Einzige ist, der nicht unbedingt so eine fette Maschinenpistole trägt.
Es kommt ihnen ja aber auch sehr oft zugegen, wenn sie irgendwo auf einem fremden Planeten sind und die Leute dort sind entweder verängstigt oder, oh, Waffen, dann halten wir auch mal unsere Waffen ihnen vor die Nase. Mhm. Hat Daniel natürlich immer wieder diese ikonische Szene von, er tritt aus der Gruppe hervor, einen Schritt nach vorne und sagt, wir kommen in Frieden, lasst uns doch mal reden, wir wollen euch nur kennenlernen. Und das ist natürlich alles viel glaubwürdiger, wenn er dabei nicht eine MP5 in der Hand hält. Das muss man ihm schon lassen.
Ja. Hallo? Ich bin friedliche Forscher.
Ich habe ja bisher nur darauf gewartet, dass irgendwann einfach mal er jetzt dann die Friedenspfeife rausholt und sagt, komm, wir rauchen uns erstmal eine.
Erstmal hinhocken hier.
Erstmal hinhocken, genau.
Nee, deswegen, also das hat ja gepasst und das hat sich ja, sag ich mal, im Stil der Serie ja generell geändert. Die ersten Staffeln ist es halt wirklich sehr viel, wir kommen auf einen fremden Planeten und wir lernen neue Leute kennen, und in den letzten paar Staffeln der Serie haben wir das ja kaum noch. Da haben wir halt die etablierten Gegner, die etablierten Orte, und die besuchen wir und da passiert Action, aber wir haben viel weniger, ich will jetzt nicht sagen gar nicht, müsst ihr jetzt nachschauen, aber wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel seltener diese Situation von, wir kommen irgendwo neu hin und lernen komplett neu irgendein Volk kennen. Und dann kannst du so eine Figur natürlich, dann musst du so eine Figur halt auch umschreiben, sonst wird sie irgendwann wertlos für den Plot. Ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Dann kämen wir zu den wichtigen Personen in seinem Leben.
Stille. Ja. Möchtest du weitermachen oder möchte Steffi mal was sagen? Hier, mein System meckert schon, der hat bisher zu wenig gesagt.
Mist, aber ich hab
was, deine Software zeigt dir das an?
Ja.
Oh je. Ich sehe das sonst immer nur nachher im Schnitt, wenn ich dann halt so vergleichen kann, wie viel Stille auch
schon. Glaub mir, ich habe noch genug zu sagen.
Ja.
Du darfst ja alles sagen.
Von Chef Fontaine wissen, Stefan hebt sich das meiste für den Schluss auf.
Okay. Es ergibt sich immer am Schluss. Ich kann nichts dafür. Ich habe den Nullzettel schon vorbereitet.
Ach, wunderbar, wunderbar. Da freuen wir uns doch alle drauf.
Nein.
Irgendwann wollen wir dann aber auch mal ein Foto sehen. Das ist dir hoffentlich klar, ne? Ja, jetzt hat sie schon wieder mehr gesagt. Jetzt sieht das hier auf meinem Programm auch schon wieder besser aus. Wunderbar. Ja.
Bin ich aus dem Schneider.
Genau, für den Moment besser aus dem Schneider.
Fangen wir doch mit Shari an.
Genau.
Die im Film und nachher in der Serie aus irgendeinem Grund unterschiedlich heißt. Wir nehmen aber mal an, dass das ein Übertragungsfehler ist und dass Daniel nicht zwischen Film und Serie die eine Shari verlassen hat und nochmal eine Shari geheiratet hat, die auch Kasus Tochter ist. Das wäre schon sehr weird.
Backup.
Also es war Shari und nachher war es Shari. Achso. Mhm. Also du meinst, da haben sie schon eigentlich die Realität gewechselt. Das erklärt das mit dem Nil mit einem L. Ja,
ja, natürlich.
Genau, sie haben sich damals direkt schon in dem Pilotfilm, nicht im Pilotfilm, in dem Spielfilm Stargate, sind sie nach Abydos gereist und da hat Daniel sie schon kennengelernt und versehentlich geheiratet. Sowas passiert auch nur Daniel und das leider auch nicht nur einmal.
Nein, Jack ist sowas auch passiert. wäre passiert.
Oh ja, stimmt. Stimmt, er hat den Hochzeitskuchen gegessen. Ja, okay. Das war dumm, ne?
Ja.
Also Daniel kriegt irgendwie von Kasuf seine Tochter hier anvertraut und ist ein bisschen irritiert, als da konnten sie halt noch nicht kommunizieren, also nur nicht verbal kommunizieren, und ist ein bisschen irritiert, dass sie mit ihm unbedingt mit ins Zelt will und dann fängt sich dort auszuziehen. Im Film ist das auch nur einfach nur der Boss des Dorfes. Ich glaube, es ist noch nicht klar gesagt, dass das der Vater ist. Ist irgendwie nur der Dorfälteste und hat auch noch keinen Namen dort. Erst in der Serie wird das dann klargestellt, dass das Kasuf und wie gesagt dann der Vater auch ja, ist und bleibt. Ja, sie verstehen sich auch trotzdem ganz gut. Er lehnt erstmal ab, ist natürlich ein Affront, und danach lernen sie sich dann aber kennen, und zu dem Zeitpunkt, als der Unime 2L dann am Anfang der Serie nochmal nach Abydos kommt, sind sie dann auch schon verheiratet und leben glücklich auf Abydos, und ja. Die Serie dreht sich am Anfang quasi darum, dass im Pilotfilm dann Shari entführt wird von Schlangenwachen, von Apophis, und Daniel natürlich dann sagt, okay, ich will hier Teil von eurem Team sein, weil ich will die finden, und über größere Zeiten, also die ersten drei Staffeln im Großen und Ganzen, ist das auch sein Zweck, warum er überhaupt mit auf Missionen geht und warum er überhaupt diesen ganzen Krams da mitmachen will, dass er halt natürlich auf die Suche nach seiner Frau gehen will, sie befreien will, und das gelingt ihnen halt auch ein, zweimal beinahe, und am Schluss stirbt sie halt leider, bevor sie das schaffen, schon in Staffel 3. Aber da wurde ihm natürlich, das haben sie den Bogen schön hinbekommen, damit der Zivilist halt nicht sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Sternentorreisen, haben sie dann ja schon etabliert, dass er einen Ziehsohn hat, den Stiefsohn, wie du es eben genannt hast, und dass er natürlich jetzt nach dem suchen muss, weil der jetzt auch verschollen ist. Ich sehe da ein Schema.
Versteckt, nicht verschollen.
Ja, er ist weg.
Ja, den hat er versteckt, damit er ihn nicht findet, und trotzdem wird er zum Mal gefunden. Okay.
Schon blöd, ja.
Ist schon,
sie sind nicht gut im Verstecken in dieser Serie.
Das auf keinen Fall.
Ja, und ja, dann Tiak muss er sich der neuen Herausforderung stellen, dass er ihr quasi das Versprechen gegeben hat, dass er das Kind findet.
Ja.
Und es beschützt vor Apophis. Und das ist dann seine neue Aufgabe, nachdem Shari nicht mehr ist. Damit er einen weiteren Grund hat, in der Serie zu bleiben.
Und nachdem das passiert ist, heißt es dann, er möchte irgendwie alle Menschen vor den Goa'uld und später dann vor den Uri schützen.
Ja, ich meine, irgendwann ist das halt einfach in Fleisch und Blut übergegangen, dass er halt Teil dieses Teams ist und hier die Welt retten will und alles spannend findet, was sie da erleben. Am Anfang brauchte er einen Vorwand. Sie mussten ja irgendwie erklären, warum er sein gemütliches Leben in der Wüste bei Wasser- und Nahrungsmangel aufgibt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man mich da hätte lange überzeugen müssen. Aber,
versuch mal gemahlenes Mehl zu mahlen, ne?
Was?
Das ist in einer der ersten Folgen. Er sollte ja Vettermehl mahlen. Der beschreibt das mit, versuchen Sie mal gemahlenes Mehl zu mahlen.
Ach so, okay. Gut, dann, wer möchte über Jack reden und Beziehung zu Daniel?
Ja, Daniel. Mhm. Wer möchte über Jack O'Neill reden? Und ich sage Daniel, genau. Also wenn hier ein Daniel ist, der darf sich natürlich sehr gern melden. Jack O'Neill war eigentlich, hier steht lange Zeit, Daniel militärischer Vorgesetzter, das ist er ja eigentlich, bis O'Neill aufhört, Mitglied von SG-1 zu sein, beziehungsweise im Stargate Command arbeitet. Später entsteht allerdings daraus eine ziemlich enge Freundschaft. Sie werden beste Freunde. Bis man da hingekommen ist, hat es natürlich sehr lange gedauert, weil Jack nicht immer mit dem, was Daniel vorhatte, also Menschen retten oder wertvolle Artefakte zu erforschen, einverstanden war. Und wir wissen ja, Jack hat gerade mit Wissenschaftlern ein kleines Problemchen.
Nur ganz wenig.
Ja. Ne? Sie haben sich.
Rede wert.
Genau.
Er ist auch immer angepisst, wenn Daniel mal wieder tot ist und er dann sich an neuen Wissenschaftler gewöhnen muss, wo er sagt, ich habe mir den hier gerade richtig erzogen, jetzt muss ich hier an neuen mich gewöhnen. Ja. Und ist dann immer froh, wenn Daniel dann nicht mehr tot ist. Sätze, die nur in Sci-Fi einen Sinn ergeben und Fantasy. Ja.
Genau. Später stellt sich natürlich heraus, dass nicht nur Daniel für Menschenrechte und Frieden kämpft, sondern auch Jack, auch wenn er das in den ersten Folgen oder Staffeln gar nicht so raushängen lässt, aber später merkt man es dann halt doch deutlich. Und man merkt auch, wenn Jack nicht mehr im Stargate Center arbeitet, dass er seine Freunde vermisst und auch besuchen kommt und halt dann auch später Daniel besuchen kommt, als er sich in einen Prior verwandelt. Was natürlich Jack ziemlich verärgert. Aber da sieht man, dass halt eine ziemlich enge Freundschaft entstanden ist. Und in einem Paralleluniversum wäre er auch Jacks Trauzeuger.
Ja, also da gibt's auf jeden Fall eine recht enge Beziehung. Das wird ja aber auch durch die ganze Serie durchgetragen, dass die halt mit der Mission auf Abydos Bonding betrieben haben und es wird immer mal wieder einen Rückbezug in den ersten Staffeln zumindest genommen auf das, was sie im Film erlebt haben, um zu sagen, ich kenne den und wir sind uns da sehr eng und was wir zusammen erlebt haben, obwohl es ja eigentlich am Anfang nur diese eine Mission war.
Ja.
Und sie haben ja schon im Pilotfilm Das Tor zum Universum, haben sie ja quasi schon diese Anspielung reingebracht mit er kennt ihn halt gut, mit wir brauchen da kein millionenteures Map durchzuschicken, schick einfach eine Packung Kleenex, der wird schon verstehen.
Schick mehr. Ne?
Ja, danke.
Genau.
Danke.
Ich hätte es aber so gerne mal gesehen, wie Jack ihn wirklich in Arsch tritt. Weil er hat das so oft vor oder einfach erschieß ihn. Carter, wenn er noch was tut, erschießen sie ihn, ja. Alles klar. Nie passiert. Immer leere Drohung. Ja, besser. Ist auch besser so.
Ja. Ne? Er war oft genug tot.
Genau, das stimmt.
Oder verletzt. Beinahe tot.
Oder verliebt. Was hatte Daniel nicht, ne? Ja, weiter mit wichtigen Personen. Es gibt dann noch eine kurze, sagen wir mal, Liebelei mit der Leda Kane, die sich um Daniel kümmerte, als er verwundet war.
Alle, sie sich jetzt das fragen, das ist die Folge Soren aus Staffel 8.
Danke, ich wollte dich gerade ansprechen und fragen, du weißt doch bestimmt, welche Folge das war und welche Staffel. Leider ging diese Beziehung in die Brüche, als Daniel zur Erde zurückging.
War doch auch noch verheiratet.
Sie war auch noch verheiratet, wollte nicht zurück oder beziehungsweise blieb auf ihrem Planeten und starb dann wenig später an der Priorpest. Dann, wer möchte Valar Maldoran vorstellen? Ich nicht, weil ich mag Valar nicht.
Brauchen wir ja eine eigene
Ich mag Valar also. Nicht.
Sind wir schon mal zwei. Uwe, du darfst.
Oh mein Gott, ich freue mich auf die Folge über Valar. Das wird spannend. Daniel begegnet Valar Maldoran als ihr erstes, weil sie die Prometheus gekapert hat und sie verkaufen wollte gegen Naquada. Ist ein guter Einstieg in die Serie, dass sie einfach mal hier anfängt, nicht nur kleine Dinge zu klauen, sondern einfach mal das Flaggschiff der Erde.
Ja, seien wir mal ehrlich, wir hatten damals nur eins.
Ja, und somit war es das Flaggschiff. Es hieß nicht Enterprise, obwohl Jack das wollte, aber das ist auch eine andere Folge.
Ja, ich meine, was hätte sie mit einem Shuttle anfangen sollen, ganz ehrlich?
Da kriegst du nicht viel Naquar dafür, das stimmt schon.
Tja, und wie stellt er sich dann vor? Ich bin Olo, Hans Olo.
Ja. Sie haben es so ein bisschen mit anderen Anspielungen auf andere popkulturelle Dinge.
Ganz bisschen.
Anspielungen auf Star Wars und Star Trek gibt es nicht wenige. Ja, also Daniel mag Valar am Anfang überhaupt nicht. Er misstraut ihr auch komplett und meiner Meinung nach absolut zu Recht.
Oh ja.
Ich finde es eher fragwürdig, wie sehr sie sich nachher vertrauen und wie sehr sie nachher Valar vertrauen können. Sie ist eine Kriminelle, sie ist eine Diebin, sie geht im Zweifel auch über Leichen, aber sie heftet sich erst im übertragenen Sinne sehr an Daniel dran und dann sogar im wörtlichen Sinne. Genau, sie hat Daniel ein Armband angelegt, das dazu führt, wenn sie beide zu lange oder zu weit voneinander getrennt sind, dass sie einfach beide sterben. Na, Drama Queen, würde ich sagen.
Waren das nicht sogar auch so Hochzeitsarmbänder?
Ich glaube, die Story war, dass es irgendwelche Hochzeitsarmbänder sind, ja.
Sie hat die, glaube ich, als Hochzeitsarmbänder verkauft, aber ich glaube, eigentlich waren die entwickelt worden, damit die Gurult ihre Gefangenen transportieren und der Gefangene abhaut, dass dann auch der Gurult oder der Jafar, der für ihn verantwortlich war, bestraft wird, weil er auch zugrunde geht.
Ja. Ja, nachdem dann die Iori-Invasion am Laufen war, war sie wieder auf der Erde und aus irgendeinem Grund war Lanry total begeistert von ihr und hat dafür gesorgt, dass sie Teil des Teams wird. Sie hat sich auch sehr oft sehr gut in das Team integriert und war auch eine gute Partnerin und gute Kollegin. Sie hat trotzdem noch eine lange Zeit jede Gelegenheit genutzt, aus der Reihe zu tanzen und irgendwo irgendeinen Scheiß zu bauen. Aber ja, Daniel hat ihr lange sehr misstraut und irgendwann hat er aber gemerkt, naja, man muss manchmal darauf aufpassen, dass er halt nicht irgendwie Mist baut, aber so, ansonsten ist sie ja schon ganz cool. Wir haben ja noch eine Folge über diese spezielle Person. Das wird auf jeden Fall interessant.
Ja, für Valla kriegt irgendwann noch eine eigene, aber irgendwann.
Ja.
Vielleicht.
Hat Zeit. Wir haben noch viel coolere Figuren.
Mhm. Oh ja. T-Rex.
Zum Beispiel, ja, da freue ich mich drauf. In Kombination dann natürlich mit Valla ist zu erwähnen, dass sie natürlich dann das Kind hatte, nämlich Adria. Und Adria war die Ori-Anführerin im Endeffekt, deren weiblicher Jesus, der dann irgendwie die Invasion führen sollte. Und Daniel war fest davon überzeugt, dass er Adria dann noch dafür begeistern kann, das auch alles sein zu lassen und auf Seite der Menschen zu sein. Daniel ist schon gezeichnet als extrem übertriebener Zweckoptimist. In dem Fall hat das leider nicht so wirklich funktioniert. Ja.
Also gar nicht, ne?
Nee, ich meine,
es gab dann mal einen Kuss. Gekriegt, das war's.
Ja, aber er ein Prior war, aber nachdem er dann wieder kein Prior war, dann war sie halt dann auch wieder die Alte. Hat nicht lange geholfen. Und für die Figur, weil ich weiß, da redet Stefanie auf jeden Fall lieber drüber als über Valla, gebe ich mal noch mal das Mikro an dich weiter. Nikolas.
Oh, Nick Bellet, sein Großvater, ja.
Siehst du, was sag ich, ne?
Ja, der Großvater, der hatte damals den Kristallschädel in Belize gefunden in den 70er Jahren. Was auch später gewissermaßen einen Bruch zwischen ihm und Daniel bewirkt hat, weil weder Daniel an seine Ausführungen geglaubt hat, noch Nick an Daniels Theorien geglaubt hat. Er hatte sich auch dagegen entschieden, Daniel zu adoptieren, als seine Eltern starben, als er 8 Jahre alt war, weil er einfach so viel unterwegs war, ist seine Begründung dafür. Leider treffen wir ihn nur in dieser einen Folge, in der Kristallschädel, die vorletzte Folge der 3. Staffel. Spoiler, meine Lieblingsfolge in der Staffel. Aber nein, der Staffelrückblick ist noch nicht raus. Doch, jetzt ist er schon raus, wenn die Folge
ausgeschaltet ist. Dann ist er auf jeden Fall raus.
Ja, definitiv, genau. Definitiv. In der Folge ist er in einer Nervenheilanstalt, Irrenanstalt. Und Daniel ist unsichtbar. Keiner kann ihn sehen, außer Nick. Und das Team muss zu ihm gehen und ihn davon überzeugen, dass sie ihm helfen. Und dann bleibt er auf dem Planeten zurück und übernimmt die Aufgabe, der Verbindungsmann zu sein für die Alien-Giganten.
Und er war Niederländer, nicht vergessen, ne?
Ja.
Er hat leider kein Niederländisch gesprochen, das wäre bestimmt lustig.
Mhm. Und er ist sehr stolz. Ja, nochmal. Ich mag ihn sehr.
Ja, Nikolas ist cool, das stimmt schon.
Ja, das stimmt. Ist ein cooler Typ.
Mhm.
Ja, das waren alle wichtigen Personen zu Daniel.
Misch dich jetzt ein, wenn du das möchtest.
Ja, misch dich ruhig ein. Also ich habe jetzt leider zu Carter nichts gefunden. Das hatte mich auch gewundert. Auch zu Sarah Gardner habe ich auch so nichts gefunden.
Ja, die wurde ja auch nur randnotizmäßig erwähnt, dass sie bald zusammen waren. In ja, aber der da Folge und dann in der
Daniels Träume.
Ja, genau. Wie hieß die Folge? Heißt die Folge Daniels Träume?
Die heißt, glaube ich, sogar Daniels Träume, ja. Wo sie ihn besucht.
Ja, in dieser Folge.
Genau, wo sie ihn besucht, um Informationen zu kriegen und ihn nicht schlafen lässt. Beziehungsweise dann mit dem Erinnerungsgerät Träume.
Ja, und er ist der perfekte Freund.
Oh ja.
Super verständnisvoll.
Super vergesslich, was wichtige Tage angeht. Perfekt.
Nein, sie ist super verständnisvoll. Sie hatte damals kein Verständnis, wenn er weiter oder länger gearbeitet hat und sich in irgendwas total verbissen hat und dann Sachen vergessen hat. Und in den Träumen war sie dann die super verständnisvolle Freundin. Ja.
Ja, für manchen Mann ist das wahrscheinlich ein schöner Traum. Weiß man ja nicht.
Bestimmt. Bestimmt auch nicht nur für Männer.
Ja, das stimmt allerdings.
Ich glaube, das ist ja allgemein
guck
schon.
Mal, ich habe an unseren Jahrestag gedacht.
Oh. Genau. Letzte war letzte Woche.
Oh.
Wieso hast du nichts gesagt?
Aber ich habe jetzt dran gedacht.
Ja, immerhin, ne? Genau. Ja, machen wir mal ein bisschen weiter mit Daniel. Ich habe hier auch eine kleine Liste mit schweren Verletzungen, die Daniel so im Laufe seiner Stargate-Karriere gesammelt hat, sage ich jetzt mal.
Auszeichnungen.
Könnte man auch sagen, ja. Im Pilotfilm selber, beziehungsweise im Film, Kinofilm, wurde er durch eine Stabwaffe getötet und im Sarkophag wiederbelebt.
Geht gut los mit seinen Verletzungen.
Genau. Dann in Die Macht der Weisen, Folge 7 in der ersten Staffel, wurde er ebenfalls durch eine. Wer ist denn die Fledermaus, die da jetzt rumhantiert?
Bitte?
Wer ist denn da gerade im sorry, dass ich jetzt hier unterbreche, mit dem Cursor? Wer ist die Fledermaus?
Ich bin das.
Wer ist die anonyme Fledermaus?
Bin ich das?
Ja.
Sehe ich irgendwo, wie ich hier heiße gerade?
Wahrscheinlich nicht, aber bei mir bist du die anonyme Fledermaus.
Ja.
Genau.
Ja, ja, ich markiere immer die Stelle, wo wir gerade sind, weil ich sonst den Faden verliere.
Vielen Dank. Ja, in der Folge 7, Staffel 1 wurde er ebenfalls durch eine Stabwaffe getötet und dann durch die Nox wieder ins Leben zurückgeholt. Dann ein paar Folgen später, in der ersten Folge der zweiten Staffel, wurde er ebenfalls durch eine Stabwaffe tödlich verletzt. Ich glaube, das scheint
das ist ein bisschen roter Faden.
Ein roter Faden, der sich so durch die ersten Staffeln zieht. Wurde er ebenfalls durch eine Stabwaffe tödlich verwundet und in einem Sarkophag wiederbelebt. Dann zwei Folgen weiter, in der dritten Folge der zweiten Staffel,
Zerstörerin der Welten.
Linnea, danke. Ja, Zerstörerin der Welten. Bewusstlosigkeit nach Würgeangriff mit schweren Verletzungen im Halsbereich. Kein Wunder, was legt er sich auch mit einem Typen an, der dreimal größer ist als er?
Was ein Glück, dass Linnea gerade in der Nähe ist und Tropfen dafür hat.
Ja. Dann Folge 5 der zweiten Staffel, der Sarkophag. Ebenfalls im Sarkophag wiederbelebt nach dem Tod durch eine Steinlawine.
Wie ich in der Folge damals schon anmerkte, das ist der gleiche Tod, den seine Eltern erlitten haben.
Genau, und diesen sehen wir auch später nochmal, ne?
Den Tod von seinen Eltern?
Ja, in dieser Traumwelt.
Den sehen wir in der Folge vorher.
Ah, siehst du? Ja, dann.
Folge 4.
Dann haben wir in der dritten Staffel, Höhle des Löwen Teil 2, haben wir eine tiefe Wunde am Bein, die genäht werden musste. Dann in Nemesis Teil 1 eine Notfallblinddarmoperation.
Da kann man ja vielleicht gerade schon mal den Fun Fact mit anbringen. Das war so nicht im Skript geplant. Da musste Daniel tatsächlich leiden, weil Michael Shanks leiden musste. Michael Shanks hatte nämlich eine Blinddarmoperation, konnte deswegen nicht am Dreh teilnehmen. Also haben sie einfach eine Woche, zwei später die Szenen, die sie brauchten, von ihm nachgedreht und hatten als Ausrede dafür, warum er in der Folge, in der Mission quasi nicht dabei ist. Ja, Daniel hatte eine Blinddarm-OP. Das haben sie dann schön mit eingebaut. Also in der Folge hätte Daniel nicht so leiden müssen, aber leider war Michael krank.
Tja. Ist einer
krank?
Und
es war erst zwei Tage vor Drehbeginn. Also wir haben es wirklich relativ schnell umgesetzt.
Das Skript mal schnell
oder
in den Haufen
umsetzen
geworfen,
müssen.
Ne? Ja. Ist einer krank, sind sie beide krank, ne?
Ja,
dann wäre Thor bestimmt auch krank, ne? Wie wir ja alle wissen, spricht Michael Shanks den Thor.
Ja.
Und den Benegal.
Und den Benegal.
Benegal?
Finnegal? Benegal? Irgendwie so.
Benegal? Warum? Den anderen Asgard halt.
Aber die Synchro konnte er ja auch nachträglich machen. Also, dass Shanks dann halt auch noch Thor sprechen muss in der Folge, hat sie ja nicht davon abgehalten,
Thor
mit der
war
Puppe
ja
schon mal
krank
zu drehen.
Ja. Wenn sie krank sind, sind sie alle krank. Ja,
wenn Daniel krank ist, wenn Michael krank ist, liegen alle seine Figuren im Sterbebett. Ah ja, das erklärt's.
Ja. Dann haben wir in der vierten Staffel, Folge 18, das Licht, die Goa'uld-Droge, die aggressiv und selbstmörderische Tendenzen auslöst. Er fiel in ein tiefes Koma, war sogar kurzfristig tot, konnte aber zum Glück durch die Rückkehr auf den Planeten wieder belebt werden und nach erfolgreichem Entzug konnte er auch wieder auf die Erde. Das war eine Staffel 4, da war er relativ gesund, he? Nur eine schwere Verletzung, weil er Glück gehabt.
Wir durften die anderen Charaktere mal ran. Jeder
ja,
darf mal.
Muss ja auch mal sein, ne? Dann haben wir in der Folge 7 der fünften Staffel Chaka, wurde er von einer Zett beschossen und gefoltert. Auch da hat er sich zum Glück vollkommen erholt. Dann am Ende der fünften Staffel die Entscheidung, wurde Daniels Körper tödlicher Strahlung von Neuronen ausgesetzt. Dies führte zur akuten Strahlenkrankheit und letztendlich zum Tod und dem ersten Aufstieg.
Neutronen.
Ja.
Ja, ja. Neuronenstrahlung stelle ich mir witzig vor.
Man kann es ja mal versuchen, ne?
Denke, ist so ein Hirn gewachsen dabei.
Oh, wer weiß.
Da ist noch schlimmer,
auch was Schönes für eine
die Neutrino-Strahlung.
Ja.
Ja, genau. Die Nintendo-Strahlung.
Dann hat er in Staffel 8, Folge 17, Abrechnung Teil 2, wurde er von der Replikator Sam erstochen. Ein erneuter Aufstieg folgte und auch ein erneuter Abstieg. In Staffel 10, Folge 19, bei Aals letztes Gefecht erstickte er an Bord der Odyssee, fast an einem Kühlmittel, das Adria in seinen Korridor geleitet hat. Dann hat er in Stargate Atlantis der verlorene Stamm, bekam er einen elektrischen Schlag und wurde trotz Exoskelett schwer verletzt. Was das genau ist, kann ich jetzt nicht sagen. Könnte man aber dann herausfinden, wenn wir dann in Stargate Atlantis irgendwann mal behandeln. In den beiden Filmen, beziehungsweise nur in dem einen, in Continuum, verlor er sein linkes Bein, als sie die Zeitlinie verändert haben und auf dem Schiff ins Wasser stürzte. Wie hieß das Schiff? Steffi?
Hatte das einen Namen?
Ja, das hatte einen Namen. Ja, die ist ja dann gesunken.
Ja.
Gut.
Ja, ich denke da noch mal kurz drüber nach.
Mach das.
Ich werf's ein, wenn es mir einfällt.
Mach das. Und im weiteren Verlauf des Filmens wurde auch dort Daniel noch einmal von einer Stabwaffe getroffen.
Achilles.
Danke.
Hieß das Schiff so?
Ja. Ja, ich meine, es ergibt total Sinn, weil offensichtlich, wenn dieses Schiff verletzt wird, ein kleines Loch hinten am Fuß quasi, dann ist unsere komplette Zeitlinie im Eimer und die Goa'uld beherrschen uns, ja? Also ist schon, man könnte sagen, die eine Überfahrt mit diesem Schiff ist die Achillesferse unseres ganzen Universums.
Wahrscheinlich heißt es genau deswegen Achilles.
Ne? Vermutlich, ja.
Vermutlich, genau. Dann gibt es zwei Folgen, in denen Daniel etwas arg aus der Rolle fiel, wobei ich würde sogar drei sagen. In Folge 4 der vierten Staffel zeigt er extrem schizophrenes Verhalten, wurde dann in der Psychiatrie eingewiesen, bis man entdeckt hat, dass Marcello mit einem kleinen Organismus versucht hat, die Goa'uld zu vernichten. Sprich dich aus. Du kannst das alles.
War nicht in Staffel 4?
War das nicht in Staffel 4, ne?
War das nicht in Marcello? Staffel
3? Nee, das muss früher gewesen sein.
Wir hatten da nämlich schon drüber gesprochen.
Kann sein, dass 3, 4 ist, aber ja.
Ja, das ist
3, 4. In der Folge, in der Psychiatrie ist.
Gesessen heißt die Folge.
In der Gummizelle sitzt du am
Rappelt. Die vierte Folge der dritten Staffel.
Okay. Na gut, dann müssen wir das hinterher nochmal ändern.
Ich musste ja meinen Ruf fahren, wo mir doch der Name von dem Schiff nicht eingefallen ist.
Gut.
Ich werde mir ewig nachhängen.
Dann, nur bis die Folge zu Ende ist, dann nicht mehr. Dann hat er bei seinem Abstieg, war das der erste Abstieg oder war das der zweite Abstieg?
Was in Staffel 7 ist er das erste Mal zurückgekommen.
Das erste Mal, ne? Genau. Da hat er dann, wurde er in Wies-U-Bahn gefunden, aufgelesen und litt dann unter Amnesie, das auf seinen Abstieg zurückzuführen ist. Die Erinnerung konnte er dann zum Glück wiedererlangen. Und dann, danke, wer auch immer es gerade hingeschrieben hat.
Beim zweiten Abstieg hatte er es ein bisschen einfacher, seine Erinnerung hat er nicht verloren. Er kam nur nackt in O'Neills Büro an und musste sich dann.
Ja, aber das erste Mal hatte er auch nichts.
Da war er auch nackt, genau.
Ja,
deswegen hat sich auch, wurde er ja auch.
War aber weniger eine Gag-Situation, weil er irgendwo auf einem fremden Planeten irgendwo in der Steppe rumlag. Dass er plötzlich nackt irgendwie im Büro auftaucht, war dann halt doch ein bisschen mehr Slapstick.
Ja, und dann sagt, ich war's nicht.
Ja.
Genau, du hast gerade eben gesagt, es müsste 3 Folgen sein, in der er sie aus der Rolle fällt. Ich vermute, du meintest Staffel 7, Folge 6, Rettungsboot.
Genau, genau. Indem er dann, weiß man eigentlich, wie viele verschiedene er in sich hatte, er hatte auf jeden Fall mehrere.
Ich habe mal die Zahl gelesen, wie viele sich zu Wort gemeldet hatten.
Charakter in sich und hat diese dann zwangsläufig zum Vorschein bringen lassen, die auch halbwegs miteinander agieren konnten, sofern sie sich nicht unterdrückt haben. Und da muss ich sagen, das ist eine echt richtig geile Leistung von Michael Shanks. Also diese Folge ist richtig geil gespielt von ihm.
Dafür hat auch also den Leo-Award gewonnen.
Dafür hat er den Leo-Award gewonnen, genau. Also er hat in der Folge wirklich, da konnte Michael Shanks zeigen, was er kann. Also
auf jeden Fall.
Von der bis dahin teilweise sehr einseitig und simplen Figur, die auch mal Glanzstellen hatten, aber ja, konnte er hier einfach auch mal zeigen, als Schauspieler, wie vielseitig er ist und wie schnell er halt auch in den Rollen hin und her switchen kann. Also,
ja, ich glaube, wir haben mit 4 haben wir immer direkt gesprochen, aber genau. Sie haben gesagt, sie hatten noch mehr Persönlichkeiten gesehen. Hat er nicht gesagt, er hat erwähnt in der Folge, wie viele Persönlichkeiten er in ihn reingepackt hat, bevor sie ums Eck gekommen sind.
Ja, ist aber nicht so wichtig, glaube ich. Auf jeden Fall Glanzleistung für Michael.
Da habe ich jetzt natürlich nichts vorbereitet, sonst hätte ich da direkt nochmal reingucken.
Die Enzyklopädie ausgepackt.
Genau. Wahrscheinlich finde ich jetzt auf Anhieb natürlich nicht die Folge. Das ist schon mal, da bin ich in Staffel 6. Weil da habe ich ein Bild von dem netten Jonas. Jonas Quinn. Den werden wir auch demnächst noch einmal euch vorstellen. Dann würde ich sagen, macht ihr doch noch mal ein bisschen weiter. Und ich suche mal eben das zum Rettungsboot raus. Vielleicht haben wir ja Glück. Und ich finde da was. Weil Daniel Jackson gibt es ja nicht nur einmal.
Nee. Kann man jetzt so oder so sehen. Ne? Natürlich gibt es ja ein Multiversum in Stargate, aufgemacht schon mit dem Thema Quantumspiegel und später halt auch mit Zeitreisen, die Zeitlinien verändern, alles ist anders. Meistens ist es aber dann doch so ein Ding von, also beim Quantumspiegel, Daniel Jackson berührt den Quantumspiegel, er findet ihn, er berührt ihn als erstes, er ist der Erste, der ausprobieren darf von unseren bekannten Figuren, wie das ist, wenn man in einer alternativen Zeitlinie oder Realität landet. Dort ist er aber er selbst, also er begegnet sich da halt auch nicht und wir sehen da nicht den anderen Daniel, sondern wir sehen unseren Daniel halt in dieser in diesem Spiegeluniversum, in dem Fall wirklich, in dem alles ein bisschen schief gelaufen ist und die Goa'uld gerade die Erde angreifen und zerstören. Wodurch er dann halt mit dem Wissen zurückkommen kann und erzählen kann, was passiert. Es glaubt ihm halt nur erstmal keiner. Die denken alle, er ist irgendwie im Kopf irgendwo gegengerannt. Ja. Mhm. Und das Gleiche eigentlich auch wieder bei der Zeitreise ins alten Ägypten. Da sind sie mit dem Zeitreise-Puddlejumper ins alte Ägypten gereist, haben dort dann auch miterlebt, wie Ra dort auch noch herrscht. Und nachdem er dann zurückreist in seine Zeit, ist er dann halt der Einzige, der noch da ist. Der einzige Überlebende. Ja. Da trifft er aber dann den anderen Daniel, oder? Wie ist das dort nochmal? Oh Gott.
Nee, er trifft ihn da, glaube ich, nicht.
Sie erzählen nur, dass er dort komplett anders ist, genau. Also sie machen nicht den Gag mit mir, wir schneiden die gegen. Dort stellt sich nur raus, dass er dort eine ganz andere Person ist, quasi wie sein Leben verlaufen wäre, wenn er nicht ins Stargate Center gekommen wäre, damals durch Catherine. Weil, wenn man, ich glaube, er recherchiert sich und dann stellt sich raus, naja, Daniel Jackson ist bekannt als dieser arme Irre, der überall rum erzählt, Aliens würden auf Pyramiden landen und den nimmt keiner ernst. Ja, blöd.
Ja, schade, in einer Sammlung, da steht leider nur Dutzende von Seelen, da steht keine genaue Bezeichnung.
Ich glaube, weil wir halt auch keine genaue Zahl bekommen haben. Wir sehen einige, es wird erwähnt, dass es noch deutlich mehr sind, aber wir bekommen, glaube ich, keine genaue Zahl genannt in der Folge. Dann ist natürlich schwer. Es sind auf jeden Fall viele und er darf da mal ein bisschen sich austoben und den verschiedenen Charakteren rumhüpfen.
Genau. Ja, außer den Zeitreise-Daniel, dem Alternativ-Daniel, gibt es ja auch noch einen Androiden, Daniel Jackson. Dann gibt es das Raumschiff, die Daniel Jackson. Oder gab es. Dann hat Daniel einen Identitätsstempel abgekriegt im Planet der Eiszeit. Da hieß er Karlin. Und es gibt da eine Hologrammaufzeichnung von ihm, die es ermöglicht, sein Äußeres anzunehmen, so zu sprechen wie er, aber ich glaube, das Ding zum Gedanken übertragen, beziehungsweise seine Gedanken fühlen, nutzen die nicht, ne? Die nutzen nur das kleine Ding. Diesen Hologramm.
In den weiteren, ja.
Ne? Genau.
Jedenfalls die Menschen, die sich das aufsetzen, die benutzen nur aus Rücksicht wahrscheinlich.
Der NID.
Ja. Sie haben ja auch genug in der Personalakte, was sie lesen können, was sie an Informationen brauchen, um. Aber sie haben sich ja dann noch andere erstellt. Sie brauchen ja.
Genau. So, was haben wir denn noch nicht über Daniel gesagt? Daniel bevorzugt Kaffee, insbesondere den Sumatra-Mandeling mit einem Schuss Milch und 2 Stück Zucker. Ebenso mag er Schoko-Nusskekse sowie Äpfel und Bananen. Der Name Daniel bedeutet Gott ist mein Richter.
Ist schon irgendwie witzig für eine Figur, die durch die ganze Galaxis reist um den Leuten zu erzählen, es gibt gar keine Götter.
Ja. Bam, 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 bam. Genau. Es gab wohl mal ursprünglich einen Plan, Daniel in Staffel 10 eine Entwicklung durchlaufen zu lassen, die ihn etwas böser darstellt. Aber da war Michael Shanks von selber nicht gerade überzeugt und konnte dann zum Glück die Schreiber davon überzeugen, dies halt nicht zu machen. Weil er halt meinte,
in der zweiten Staffel, in der zweiten Hälfte der letzten Staffel der Serie gemacht worden wäre, sage ich mal, hatten sie ja auch nicht mehr so viel Zeit dafür. Das wussten sie da noch nicht, ja. Aber es wäre eng geworden.
Das stimmt. Ja. Und eigentlich gab es wohl sogar auch Pläne, Daniel zu Stargate Atlantis übersiedeln zu lassen, aber das wurde leider aus angeblich finanziellen Gründen verworfen. Und da wir wissen, Stargate Atlantis hat auch nur 5 Staffeln, wäre auch da relativ wenig Spielraum gewesen, um Daniel in irgendeiner Art und Weise groß einzubinden. Ich meine, bei Sam hat man es geschafft. Die ist eine Staffel als Kommandantin nach Atlantis gegangen, aber die war ja auch nicht komplett da, sondern auch nur ein paar Folgen.
Es war vor allem gut und wichtig, dass das erst nach einigen Staffeln passiert ist. Die Serie hätte sich nicht frei entwickeln können, wenn man zu viele bekannte Charaktere aus SG-1 mit reingepackt hätte. Mhm. Dann wäre das wie SG-1, aber wir gucken mal halt jetzt auf ein anderes Team zu viel gewesen.
Genau.
SG-1 2.0.
Ja, genau. Das mit Sam war dann, das hat gut funktioniert, da sie halt dort eine komplett andere Rolle gespielt hat. Mhm. Als sie ist jetzt halt die Kommandantin, ist halt was anderes, als sie geht mit auf Missionen. Sie durfte eine ganz andere Rolle schlüpfen. Also selbst die Figur durfte eine andere Rolle schlüpfen als vorher in ihrem SG-1-Team. Und es war erst in der 5. Staffel, hätte man Daniel darüber geholt und hätte den im schlimmsten Fall auch noch mit auf Missionen geschickt. Ich glaube, das hätte der Serie geschadet, so sehr ich die Figur mag. Sie hätten ihn höchstens ins Archiv setzen können und das wäre aber wiederum weder der Figur noch Michael Shanks gerecht geworden, wenn sie ihn irgendwie zum Aktenwälzer gemacht hätten. Es hätte gepasst, Daniel hätte das geliebt, aber es wäre, glaube ich, auch nicht gut geworden.
Ja, zum Kommandanten
und dann alle stattdessen drei Folgen irgendeine Katastrophe, weil er irgendwas entdeckt hat und es geht katastrophal schief.
Genau.
Und das wäre es ja auch nicht gewesen.
Ich wollte das hier übersetzen und dabei habe ich den Stein hier hingelegt und aus irgendeinem Grund sind dann alle ZBMs leer gewesen. Ja.
Ja. Und wer weiß, was Atlantis dann noch gemacht
auf ihn, gekonnt hätte. Weil sie alle jetzt mit der Daedalus rüberfliegen müssen. 3 Wochen dauern. Ich habe nur 3 Wochen Urlaub. Wie soll ich mir das denn leisten? Kaum bin ich dort, kann ich nicht mehr zurückfliegen, weil dann ist mein Urlaub auch schon um.
Ach, dann hätten sie die Zwischenstation nicht.
Brücke.
Genau, explodieren.
Ja.
Aber das ist wieder was anderes. Mhm. Stefanie, hast du noch irgendwas auf deiner kleinen Liste?
Auf meiner kleinen Liste?
Ja.
Mutige Frage.
Ja, ich weiß. Und ich stelle sie aber gerne.
Mutig.
Lass es mich nicht bereuen.
es ist jetzt nicht direkt Daniel, aber in der richtigen Welt gibt es einen Archäologen, der heißt Michael Shanks.
Das ist schon geil.
Ja.
Wäre witziger, wenn er auch Daniel Jackson hieß, aber nein.
Das wäre natürlich witziger.
Das heißt Michael Shanks, weder verwandt noch verschwägert.
Was nicht ist, kann ja noch werden.
Fand ich sehr lustig, der... Ich glaube, er arbeitet aktuell in Stanford oder so.
Ja, es ist ja nicht allzu weit von Vancouver, ne? Wenn es das richtige Stanford ist.
Ja, das richtige Stanford.
Während du noch schaust. Also, ja, mach nur. Mach nur.
Der Charakter Daniel Jackson ist 6 Jahre älter als der, Der Charakter Daniel Jackson ist 6 Jahre älter als Michael Shanks, der ihn spielt.
Okay. Gab es einen Grund, sein Alter irgendwo zu daten? Random. Wahrscheinlich haben sie die Figur geschrieben und dann den Schauspieler gecastet und im Steckbrief für die Figur stand schon Geburtsdatum drin oder so.
Ich wüsste jetzt nicht, warum das eine Rolle spielt
in der Story. Ja. Oder sie haben irgendwann mal sein Geburtsdatum in der Serie erwähnt und haben nicht geprüft, ob das passt mit dem, was Michael Shanks ist.
Ja.
Daniel ist eine gewisse Zeit in der Serie schon so ein bisschen der Frauenheld.
Oh ja.
Sie schaffen es irgendwie, die Figur, die so als Klischee-Nerd gezeichnet wird am Anfang der Serie, gleichzeitig irgendwie als die Figur zu nehmen. So, ja, er ist hier auf Abydos und zack, da ist eine Frau. Und ach, verheiratet, Wahnsinn. Ja, jetzt gehen wir auf die Suche nach dieser Frau. 5 Missionen später sitzt er irgendwo im Wald.
Rette die Prinzessin und zack, schon hätte er wieder eine neue.
Genau.
Also, und was mich immer noch ärgert in dieser Folge, er findet nicht einmal am Anfang Zeit zu erwähnen, dass er verheiratet ist.
Nee, das sagt er.
Ich meinte jetzt gerade sogar noch die Seuche. Also dort ja auch.
Ja, okay,
in der Folge
ja,
die Seuche ist es ja sogar in Universe schon ein Gag, dass das O'Neill das kommentiert mit Daniel mal wieder. Ja, ne, also was ich witzig finde, weil in solchen Geschichten sehr häufig dann sowas wie der Boss, der Häuptling, ne, der O'Neill, derjenige ist, also bei Star Trek war das halt immer Kirk, ne? Und später halt Riker als Nummer 1. Und hier haben sie es halt geschafft, wir haben hier ein Team und wir haben fucking Tiak mit Muskelbergen und wir haben O'Neill als er ist der Actionheld. Aber hier, der Typ mit der Brille, der andauernd niest, der seine Nase die ganze Zeit in Bücher steckt, der kriegt andauernd eine Frau ab und ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Die Autoren wollten da, glaube ich, schon irgendwie was damit sagen. So einfach mal diese Stereotypen ein bisschen aufbrechen und sagen, hier, bei uns ist es der Nerd, der andauernd mit einer Frau da abhängt und alle stehen auf ihn und leider, wie du sagst, vergisst da manchmal auch zu erwähnen, dass er eigentlich noch verheiratet ist. Das kreide ich aber nicht der Figur an, sondern eigentlich den Autoren, die halt glaube ich, manchmal vergessen, dass er verheiratet ist und eigentlich nur hier ist, weil er nach seiner Frau sucht. Die Autoren einzelner Folgen scheinen diese Backstory einfach nicht mehr so auf dem Schirm zu haben.
Lässt sich auf jeden Fall besser verkaufen. Als Tiag, der ja eine Familie hat, die immer wieder erwähnt wird. O'Neill, der einfach der knallharte Militär ist und auf seine Kollegin steht.
Das ist es halt, ne? Also O'Neill und Carter waren quasi raus, weil da haben wir ja die Business Romans, die wir da irgendwie zeigen wollen, wenn es sich dann anbietet. Da müsstest du ja als Subplot reinmachen, wenn O'Neill hier, ne, als er den Hochzeitskuchen isst oder sowas, wenn O'Neill darauf auch noch einsteigen würde, müsste man ja die ganze Zeit zeigen, dass Sam irgendwie eifersüchtig ist. Das wäre auch wieder zu blödes Klischee. Eigentlich gut, dass sie sich das gespart haben.
Na gut, vielleicht noch nicht in den ersten Staffeln, weil da war diese Liebesgeschichte ja noch nicht aktuell zwischen den beiden.
Was? Die ist doch von Anfang an.
Ich wollte gerade sagen, das finde ich, hat man aber von Anfang an gesehen. Als sie in den Raum kamen, hast du quasi seine Augen schon blitzen sehen.
Ja gut, das war aber eher noch so ein bisschen der Hate, weil was soll ich denn hier mit einer Frau auf der Mission? Nee, aber also ich glaube, das erste Mal, dass da eine Andeutung drin ist, ist ja schon bei die Seuche.
Ja.
Ich meine, er findet sie schon in der unfassbar schlimmen Folge, wo sie hier bei den Mongolen ist und das wunderschön blau gleitet.
Ja.
Emancipation, genau. Da ist es ja schon so, dass alle nur
Verraten Augen für sie haben. Verraten und verkauft, heißt es auf Deutsch.
Danke dir. Da ist ja schon so, dass sie alle nur Augen für sie haben und das aber dann nicht Jack hervorgehoben wird, weil auch Daniel die Kinnlade runterfällt. Aber in die Seuche ist, glaube ich, das erste Mal, wo dann auch wirklich gezeigt wird, dass bei denen irgendwie schon so ein bisschen knistert. Es wird natürlich weiter aufgebaut und in Staffel 4 kommt ja die wunderschöne Folge, wo O'Neill das auch mal explizit macht. Window of Opportunity.
Kein Ende in Sicht.
Ja.
Ich glaube, von jedem die Lieblingsfolge.
Ich habe noch keinen
gehört,
der gesagt
hat, der mag sie nicht. Teilt sich aber bei mir Platz 1.
Ja, ich weiß, mit der Kristallschädel.
Nein. Das ist Platz 2 auf meiner Top 10.
Ja, und wer ist die andere gute Folge?
Die Entscheidung.
Ah, ja.
Ja, auch. Ach ja, eine Taschentuchfolge.
Ja, jedes Mal.
Ja.
Haben wir noch was zu Daniel? Haben wir auserzählt, was Daniel so tut, macht.
Ja, also soweit schon. Ich weiß nicht, ob Steffi noch irgendwas hat.
Zu Daniel? Nein, nicht. Nein,
gut. Dann haben wir ja immer am Ende, habe ich eine kleine Idee eingebaut. Zukunft. Warte.
Bevor wir die Richtung in der Folge gehen, wir haben jetzt die Figur durch, aber über den Schauspieler kann man ja noch ein paar Worte verlieren.
Das stimmt.
Das haben wir so ein bisschen am Rande schon zwischendrin gemacht. Es wurde schon erwähnt, dass Michael Shanks nicht nur Daniel spricht und natürlich seine Roboter-Double und Klone und Zeitlinien-Ersatzprodukte und so. Und er ist die Stimme von Thor und was wir, glaube ich, jetzt noch nicht erwähnt hatten. Wir hatten gerade eben über Marcello gesprochen, aber es gibt ja die schöne Folge, in der Daniel Marcello spielt, im doppelten Sinne. Also Daniel spielt sich, er spielt Marcello und dann tauschen sie den Körper und somit spielt Shanks immer noch beide. da haben wir ja auch so ein paar richtig schöne Dinge, einfach weil Michael Shanks dann halt einen alten Mann, der von einem anderen Planeten kommt, der über die Straßen von welcher Stadt auch immer das sein soll, rumläuft. Und
wahrscheinlich so, Colorado.
Danke. Und so schöne Zitate wie möchtest du mit mir dinieren, was glaube ich? So, ja, auf deine Kappe. Ja, wenn das hier so üblich ist, dann auf meine Kappe. Und also dass er Marcello spricht und spielt in allen Varianten, fand ich auf jeden Fall super. Und ich glaube, Stefan hat es eben erwähnt, er spricht ja nicht nur Thor, sondern auch noch Aegir und Penegal. Mhm. Also wenn da irgendwo ein Asgard zu synchronisieren ist, dann ist Michael auf jeden Fall immer vorne dabei. Nicht immer, aber häufig.
Die Weiblichen hat dann die Terrell, ne?
Ja.
Ich habe hier aber noch, wo du gerade die Asgard und Thor erwähnst, aus meinem schicken Heftchen. Wollte ich eigentlich beim letzten Mal schon vorlesen. Ich hatte es ja auch liegen. Ich habe es natürlich vollkommen vergessen, wie eigentlich wahrscheinlich jedes Mal irgendwas, was ich hier vergesse. Da hat Michael in einem Interview mal etwas über Thor gesagt. Und zwar, weil er ja halt auch ihm die Stimme leiht. Und da meinte er also, er fände, dass Thor ein ziemlicher Snob ist, denn irgendwann sollte der Kerl selbst seine Stimme mal machen. Schließlich verdient er ganz gut Kohle. Er hat seinen eigenen Trailer und er meine halt, er sollte endlich von seinem hohen Ross runterkommen und anfangen, seinen Text selber zu sprechen. Also sehr ironisch hat er dann über Thor etwas hergezogen. Finde ich ganz nett. Mache ich alles runter. Da sieht man halt auch, wie er zu dem Charakter an sich steht und zu seiner Arbeit, dass er das alles sehr locker nimmt, aber die Figuren durchaus auch mal bisschen ernste Kritik vertragen können. Und das Ganze nochmal ins Nette gezogen werden kann. Dann war es das auch von mir.
Merlin hat er auch dargestellt.
Oh ja, natürlich.
Stimmt, Merlin hatte er auch.
Ja,
war auch. Ja, sehr, sehr vielseitiger Mann. Ne?
Ist so wandelbar.
In anderen Serien kann man dann ja auch.
Spider-Schwein denken.
Wo ist der so wandelbar?
In anderen Serien und Filmen kann man auch vor, die werde ich jetzt nicht alle vor, also nicht Daniel, sondern Michael Shanks hat in anderen Serien und Filmen natürlich auch mitgespielt. Ich werde jetzt nicht alle davon verlesen, aber erwähnen es jetzt auf jeden Fall, weil das bei Stargate halt immer mal wieder vorkommt, sind so Dinge wie, er war schon mal bei Highlander, er war schon mal in der Twilight Zone, er war schon mal bei Outer Limits. Ich glaube, er war nie bei Akte X. Das ist ein Ausreißer. Natürlich hat er in allen Stargate, in allen echten Stargate-Serien mitgespielt. Genau, und ich sehr überrascht war, ihn dann wiederzusehen, quasi danach, war einmal bei Smallville, wo er Hawkman dann halt spielt im späteren Verlauf.
Ja.
Und natürlich, wo er zusammen mit seiner, ich glaube nicht mehr Frau, aber damals Frau, Lexa Druig spielt, Andromeda, wo er dort auch mal einen Androiden spielen darf.
Und ja, er hat
und in, bitte.
In einer Folge von Amanda Tapping's Serie Sanctuary hat er auch mitgespielt.
Genau, mhm. Ja. Wusste ich, hatte irgendwas noch vergessen.
Auch eine sehr gute Serie.
Auch eine. Korrekt. Ist eine Serie, wo du, vor allem wenn du so Stargate vorher geguckt hast und so ein, zwei andere Sachen, die in Kanada produziert sind, ich glaube, es gibt keine Serie, die dir so in your face zeigt, dass Vancouver ein Dorf ist an Schauspielern, als wenn du hier Sanctuary dann nochmal guckst, weil du siehst plötzlich sehr viele Gesichter, die du schon kennst, nochmal wieder. Amanda Tapping ist in Vancouver gut vernetzt.
Ja, was ich gut noch sagen wollte, ist, in Andromeda wird ja dann seine Figur von der Figur, die von Christopher Judge dargestellt wird, ermordet. Und dann später in einer Stargate-Folge wird dann in Möbius Teil 2 wird dann Daniel Jackson von Tiag getötet. Also der ist dann gerade umgekehrt.
Auch nett.
Ja. Beste Freunde, die dürfen das.
So, ich heute tötest du mal ihn und morgen darfst du ihn töten. Darfst du ihn dann töten.
Ja. Ich hatte schon wieder komplett vergessen, dass Chris Judge in Andromeda vorgekommen ist. Musste es gerade googeln, weil ich das Bild
Hector
gesehen habe. Ja.
Der war auch ein Kriegsschiff.
Genau. Achilles. Da sind wir wieder bei Achilles.
Ja. Und die haben sich, also Michael Shanks und Exa Deutsch, die haben sich bei den Dreharbeiten zu Andromeda kennengelernt. Er war ja dort in 2 Folgen, wenn ich.
Ja. Es passt jetzt eigentlich hier gar nicht hin, aber wie viele Wortspiele hatten die eigentlich am Dreh, als Chris Judge in der Folge Day of Judgment mitgespielt hat?
Moment, ja, ich rufe ihn gerade mal an, ich frage nach.
Ja, also von mir war es auf jeden Fall das jetzt alles, gut, was man zu Daniel oder Michael erzählen könnte.
Ja, gut.
Ernsthaft?
Ja, aber warte ab, wir sind noch nicht fertig. Und
Stephanie
zwar
ist etwas entsetzt davor, dass ich sage, ich bin fertig, ja.
Das kommt wohl offenbar nicht oft vor, wa?
Doch,
es ist immer so. Es ist immer so. Die anderen sind fertig, wenn ich sage,
ich sage, ich habe nichts mehr und Stephanie schlägt erst, macht erstmal einen Facepalm. Weil wie kann es sein, dass du noch nicht erzählt hast, das und jetzt darfst du.
Ja.
Michael Shanks ist eigentlich erst zur Schauspielerei. Er hatte eigentlich, ich muss weiter hochscrollen.
Gott sei Dank, ich muss weiter ausholen.
Du scrollst aber lange.
Was war das dann? Nein, ich habe nicht mehr. Ich habe aufgehört zu scrollen. Jetzt suche ich den Teil in dem Text, wo das steht. Es ist ein langes Dokument. Ich habe es Uwe vorhin gezeigt.
Noch länger
und
als meins?
Eigentlich.
Und ich habe schon 9 Seiten.
Für die geneigten Fans des Running Gags, die DIN-A0-Zettel hier in dieser Runde sind halt alle digital und somit endlos.
Das Schöne an digital.
Wollt ihr noch irgendwas? Ja, das Digitale macht es eher schlimmer, was zu finden.
Das stimmt allerdings. Ich verscroll mich hier auch regelmäßig.
Ja, der wollte ja eigentlich was Richtiges lernen oder hat eigentlich was Richtiges gelernt. Aber als er dann in den Prüfungen saß, haben draußen auf dem Campus Dreharbeiten zu MacGyver stattgefunden. Und dann war er so abgelenkt, dass er quasi abgebrochen hat und dann von seinem Business Management oder was er studiert hat, dann gewechselt ist zur Schauspielerei.
Kann ich verstehen bei MacGyver. Kann ich voll und ganz verstehen.
Könnte noch sehr viel mehr zu Michael Shanks erzählen, aber muss nicht.
Ja, hau raus. Wann willst du das sonst erzählen? Hau raus.
Oh Gott, eigentlich niemals, dachte ich.
Du darfst gerne selektieren, was du hier für erzählenswert findest.
Ich habe dir gezeigt, die ganzen Bücher, die ich durchgegangen bin und nur hinten die Michael Chanks Sachen.
Ja.
Oh, ich habe die als Hintergrundmaterial.
Ah, ja, da habe ich auch zwei, glaube ich.
Für die Zuhörenden, sie hat gerade zwei Hände voll Bücher ins Bild gehalten. Ich hoffe, ihr sitzt
immer vier, nur die von den guten Staffeln, 1 bis 8.
Ist ja zum Glück nicht so viel
Material. Da kann ich mich zum Glück anschließen.
Und danach ging es dann
bergab, ja. Dem kann ich mich.
Ja, die.
Das kann ich so unterschreiben.
Die Dynamik bei denen von den Charakteren war einfach nicht mehr gegeben.
Ja, es ist einfach Mitchell, der da nicht reinpasst.
Ja. Und Walla auch nicht unbedingt.
Und wir sollten Steffi einladen, wenn wir die Sonderfolge Lieblings- und Hasscharakter machen. Also Mitchell kommt nicht wirklich gut weg bei keinem.
Ich bin relativ sicher, dass ihr da.
Weil man einfach das Gefühl hatte, er soll 1:1 Jack ersetzen. Und das war es einfach nicht.
Ja, und dann diese Hackfresse dazu. Geht halt nicht. Ja. Weil Ausdruck im Gesicht hat er nicht. Er hat nur ein Gesicht. Leichter Mund geöffnet und starrer Blick. Das wird einfach nicht. Da kommt halt, den kann man nicht ernst nehmen. Entschuldigung. Für all diejenigen, die ich jetzt beleidigt habe, weil sie Mitchell mögen, ihr müsst jetzt leider durch. Tut mir leid.
Da müssen die Leute auf jeden Fall durch, aber um der Zuhörer willen sollten wir das wirklich auf eine eigene Folge packen, wie es ja eh geplant war.
Genau. Genau.
Ich kann ja das ein oder andere, was Michael Shanks so noch gesagt hat, kann ich ja noch ausführend vorlesen, was auch immer. Weil er hat gemeint, er hat eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne und deshalb beschäftigt er sich gerne mit mehreren Projekten. Und wenn er dann halt nicht gerade Stargate SG-1 gedreht hat, war er auf der Bühne gestanden und hat für 5 Wochen zum Beispiel Hamlet gespielt oder sowas. Und das war dann auch ein Grund, warum er zum Teil dann auch die Serie verlassen hat. Weil er auch den nicht mehr gesehen hat, dass der Charakter sich so weiterentwickeln kann. Und dann, er hat ja so schon viel Fanpost bekommen, weil die Leute gesagt haben, der Charakter, der gibt mir so viel, weil er gewaltfrei halt versucht, Konflikte zu lösen und die anderen sind halt nun mal Militärs. Mhm. Und als sie dann verkündet hatten, dass er aufhört, haben die dann säckeweise Fanpost angeschleppt, weil alle gemeint haben, nein, Daniel muss bleiben. Es gab dann auch so Petitionen zum Unterschreiben, Save Daniel oder wie auch immer. Und alle waren sehr emotional, als er gegangen ist. Vor allem Christopher Judge, und der war aber dann doch emotionaler, als er wieder da war. Oder als er wieder zurückgekommen ist. Mhm. Was geht da im Hintergrund?
Katze. Die direkt vor der Tür steht und eigentlich möchte, dass ich jetzt hier alles zumache und ins Bett gehe und ins Bett komme. Das
sind gute Argumente. Mhm.
Was hast du noch für uns?
Einmal konnte er auch so die böse Seite von Daniel ausspielen. In der Folge Unbegrenztes Wissen. Und als die Produzenten dann zu ihm kamen und gesagt haben, so Abwechslung, weil Daniel als Bösewicht wahrgenommen werden, dann fand das echt super und hat sich sehr gefreut, dass er die Chance ergreifen konnte. Und als er für Doppelter Einsatz Regie geführt hat, er meint immer, er ist so eigentlich ein Darsteller, der sich nichts von einem Regisseur sagen lässt. Und in der Folge hat sich dann Jack oder Richard Dean Anderson nichts sagen lassen und ist ihm so ein bisschen auf der Nase rumgetanzt, war die Nervensäge, und dann hat er erstmal gesehen, wie das so ist, wenn man auf der anderen Seite steht. Und er hat ja auch die Folge von der Kristallschädel hat er ja auch mitentwickelt, oder es war seine Idee, weil alle gedacht haben, der ist so wie Daniel Jackson, wie der Charakter, der ihn spielt, und von jedem hat er dann irgendwelche Bücher über Archäologie und Ägyptologie und sowas geschenkt bekommen, oder das gar nicht so interessant findet, aber von einem Kollegen aus dem Studio hat er ein Buch über ungeklärte Geheimnisse über voller Geheimnisse über Südamerika bekommen, und da ist ihm dann der Gedanke gekommen, dass sie das so in eine Folge einbauen könnten.
Mhm. Cool.
Ja.
Sie ist fertig. Habt ihr das gehört? Sie ist fertig. Noch nicht ganz.
Ich werde nur einfach, glaube ich, dann nichts mehr sagen.
Alles gut, alles gut. Aber du bist trotzdem noch nicht ganz fertig. Denn das war meine Idee, habe ich mit eingebracht, Zukunftsvorstellungen. Auch gerade für Charakter, wenn sie gestorben sind. Wie hätte es für die Charakter weitergehen können, wenn sie nicht gestorben wären? Oder halt, jetzt wissen wir, okay, Stargate ist schon länger abgedreht, ist schon längst fertig, aber wie hätte es trotzdem innerhalb des Universums für Daniel weitergehen können? Was meint ihr?
Ich bin relativ sicher, nachdem Atlantis neben der Golden Gate Bridge gelandet ist, völlig egal, ob die Stadt hier geblieben ist oder nochmal nach Hause geflogen ist, Daniel wird auf jeden Fall endlich die Gelegenheit genutzt haben, um sich da ins Archiv zu setzen und diese ganzen alten Antiker-Dinge auszuwerten und viel über Kultur und sonst was zu lernen. Außerdem haben wir am Ende der Serie SG-1 ja auch noch die gesamte Asgard-Datenbank bekommen. Da wird auch noch mehr drin sein als nur Technologie. Also ich glaube, da hat er genug zu tun und würde sich da mit Freuden reinstürzen. Würde mich wundern, wenn nicht.
Mhm. Steffi?
Ich glaube, das hatte ich mir auch immer überlegt, dass er dann in die Stadt zieht, direkt vor Ort. Aber eigentlich hätte ich mir auch vorstellen können, dass sich die Sache mit Vala weiterentwickelt. Ich kann es ja nicht.
Okay.
Und dass die dann weiter gemeinsam auf Mission gehen.
Okay. Ja, Vala ist ja bei mir auch ein recht dunkelrotes Tuch.
Ich sehe, wir verstehen uns.
Genau. Wir wissen ja, dass Vala irgendwann das SGC verlassen hat, um ihren Vater zu suchen, da er verschwunden ist. Und ob sie wiedergekommen ist, weiß man ja nicht. Von daher hätte ich es oder würde ich es Daniel wünschen, dass er halt vielleicht doch sein Glück in Sarah oder mit Sarah findet, die er halt dank den Asgard den Gua'uld entfernt bekommen hat, dass die halt nicht mehr erwähnt worden ist, weil die ja noch das ganze Wissen hat, finde ich auch sehr, sehr merkwürdig. Hätte man ja noch gut einbauen können, aber irgendwie, ja, also den Symbionten hast du nicht mehr, dann geh mal deines Weges, tschüss. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass Daniel halt mit ihr vielleicht auch im SGC zusammenarbeitet, um halt noch einfach die letzten Planeten, die letzten Kulturen zu finden, die halt immer noch an den Gua'ulds glauben und halt die halt auf den richtigen Weg bringen. Und er halt mit Sarah dann halt sein Glück findet. Die passt auch viel besser zu ihm als Vala.
Mhm.
Ja.
Das würde ich mir für Daniel wünschen.
Ja, das wäre mir auch.
Wobei schön wäre es ja oft gewesen, wenn er mit Janet was angefangen hätte, ne? Also das hat ja...
Ja, aber das war auch nie gewollt. Das war auch nur von den Schauspielern selbst so angedeutet, aber nie von den Autoren so ausgelegt.
Nee, dafür hat es aber sehr viele Fanfictions mit Leben gefüllt. Das kann ich... Das kann ich sagen. Ja, damit würde ich sagen, sind wir doch am Ende. Wir haben es geschafft. Wir haben Daniel besprochen, euch näher gebracht. Ja, dann würde ich sagen, schreibt einfach mal, was ihr so an Daniel toll findet, was wir vielleicht auch vergessen haben. Da gibt es sicher das eine oder andere, was wir nicht besprochen haben. Andere Sachen, die wir vielleicht in anderen Folgen besprechen werden, die werdet ihr aber erst dann erfahren. Und ja, liked uns, folgt uns, auch den Kollegen von StargateProject.de, denen wir diesen Podcast verdanken. Und was habe ich vergessen? Ich glaube, die 5-Sterne-Bewertung habe ich vergessen, ne?
Genau, Daumen hoch, Glocke drücken, nee, falsche Plattform. Ja, nee, klar, Bewertungen sind natürlich immer gut, Kommentare freuen uns, werden wir dann auch, wenn es passt, einarbeiten. Und ansonsten danke an unsere Gästin auf jeden Fall. War cool, dass du mit dabei warst. Und
bei Daniel, ich konnte nicht Nein sagen.
Habe ich gemerkt.
Ja.
Die Zuhörenden wissen das nicht, aber wir haben die Aufnahme extra vertagt, weil Stefanie gesagt hat, oh mein Gott, ich kann heute nicht, aber ich würde unbedingt gerne da mitmachen wollen. Und das haben wir dann auch hinbekommen.
Du bist doch recht kurzfristig gekommen.
Das stimmt, ja. Es war eine spontane Idee.
Ganz spontan.
Ja.
Da tauchte der Schwanz jetzt auf, okay.
Genau.
Das klingt das falsch. Das
muss auch nicht aussagen, musst du Kontext geben. Hier ist gerade eine Katze über den Schreibtisch gelaufen. Oh Gott. Wir sollten jetzt aufhören. Ich wollte nur noch sagen, um da nochmal den Bogen zum Anfang zurückzuschließen, was Caro gesagt hat. Wir sind froh über Vorschläge, wenn die Leute hier mitmachen wollen, mal als Gast ein, zwei Folgen mit uns etwas zernörden möchten. Gerne dürft ihr auch dazu sagen, bei welcher Folge zu welchem Thema. Ich denke, das Schema habt ihr ja schon erkannt. Wir reden entweder über ein Volk, über eine Technologie oder über einen Charakter, / dann Schauspieler meistens. Und wenn ihr sagt, okay, ich würde hier gerne mal mitmachen und ich habe das Thema, das würde mir Spaß machen, schreibt das gerne dazu. Ihr dürft aber auch gerne sagen, ladet mich mal ein, ich bin so ein Stargate-Nerd, ich würde bei allem gerne mitlabern. Und dann freuen wir uns drauf, da auch mal mit wechselnden Persönlichkeiten hier uns austauschen zu können, die das Ganze auf jeden Fall bereichern.
Genau, und wenn ihr einfach nur zuhören wollt, dann könnt ihr das gerne, natürlich den Podcatcher im Auge behalten und auch gerne bei anderen Leuten ganz einfach mal installieren, dass die dann uns auch hören. Gerne auch den Chevron-Ten-Podcast und den Podcast Sternentor. Könnt ihr alle gerne mit draufpacken.
Fremde hinziehen, Podcatcher installieren und einfach alle Stargate-Podcasts im deutschsprachigen Raum drauf. Und,
genau. Direkt alle laden, das direkt alle folgen und dann wird in eins durchgespielt.
Autoplay morgens um 8, da haben die auch gerade einen Wecker. Super Idee, sollte man so machen.
Natürlich, natürlich. Und dann bedanken wir uns und dann hören wir uns das nächste Mal.
Ja, bis dann. Ciao.
Ich würde gerne mit einem Zitat enden. Das finde ich ganz gut zu Daniel passt. Das ist auch was von Daniel. Und zwar in der Folge, als er sich mit Jared unterhält, in der Folge Soren und Jared meint, du gibst nie auf. Und Daniel daraufhin erwidert, erst wenn ich tot bin und manchmal auch dann nicht.
Ein wunderschönes Zitat. Und damit beamen wir uns raus.